Die Predigt heute hat die Überschrift, dass wir, Grenze heißt Grenzüberschreitungen. Grenzüberschreitungen haben, wenn wir das Wort nur selber so hören, Grenzüberschreitungen, dann gibt es dazu eine positive Sicht und es gibt dazu auch eine negative Sicht. Wir können also sagen, da hat jemand die Grenze überschritten und wir meinen damit, er hat sich, sozusagen, ist außer Kontrolle geraten. Er hat sich entweder im Ton vergriffen oder ist übergriffig geworden. Grenzüberschreitungen haben heute unterschiedliche Formulierungen, unterschiedliche Situationen. Grenzüberschreitung im negativen Sinne. Und es gibt sie im positiven Sinne. Eine Grenzüberschreitung im Grunde, dass man sagt für sich selber, für mich war das bisher normal, aber heute habe ich sozusagen eine Grenze überschritten. Das habe ich so noch nie gemacht. Zum Beispiel wäre so eine Grenzüberschreitung in der kommenden Woche, dass man nicht über den Gang schlurft, sondern im Dreivierteltakt schwebt. Ja, es wäre eine Grenzüberschreitung. Im positiven Sinne habe ich so noch nie gemacht. Ob das alle schön finden, ist ja eine andere Geschichte. Aber es wäre für einen selber so eine positive Grenzüberschreitung. Da habe ich mich was getraut. Da habe ich mich auf etwas eingelassen, ja, im positiven Sinn. Ich möchte uns heute mitnehmen in die Geschichte von die Jesus erzählt in Markus Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und ich lade euch ein, beim Vorlesen des Textes einfach mal zu horchen, wo ihr überall Grenzüberschreitungen im Text finden könnt. Wo man sagen könnte, okay, da ist eine, naja, da weiß man nicht so genau, aber da könnte auch eine sein. Und mal unter diesem Stichwort einfach diesen Text von einer etwas anderen Seite zu hören, als wir ihn sonst vielleicht immer aufgenommen haben. Und als er, Jesus, nach Tagen wieder nach Kapernaum kam, wurde bekannt, dass er zu Hause sei. Da strömten viele zusammen, sodass nicht einmal vor der Tür Platz war. Und er sprach zu ihnen das Wort. Da kamen Leute und brachten einen Gelähmten zu ihm, der von Vieren getragen wurde. Und weil sie ihn wegen der Menge nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, machten eine Öffnung und ließen die Bahre hinab, worauf der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige von den Schriftgelehrten dort und dachten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Gott allein. Doch Jesus erkannte sogleich in seinem Geist ihre Gedanken und sagte zu ihnen, was denkt ihr da in eurem Herzen? Was ist denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steht auf, nimm deine Bahre und geh umher. Damit ihr wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh heim. Und der stand auf, nahm seine Bahre und ging sofort vor aller Augen hinaus. So dass alle vor Staunen außer sich waren, Gott priesen und sagten, noch nie haben wir so etwas gesehen. Beim ersten Lesen und beim zweiten Lesen, vielleicht auch beim dritten Lesen, denkt man, der ganze Text strotzt nur so, wenn wir wollen, vor Grenzüberschreitungen. In unserem Text sind lauter Dinge, lauter kleine Begebenheiten, wo Veränderungen stattfinden, wo Grenzen, die man so mehr oder weniger als gegeben angenommen hat und akzeptiert hat, plötzlich aufgebrochen und verändert werden. Gehen wir es einmal durch. Da ist zunächst einmal, dass die Grenze überschritten wird von der Raumkapazität, von dem Haus, in dem Jesus war. Die Grenze, die vielleicht in dem Haus gegeben war von 15 oder 20 Personen im Innenraum, je nachdem, wie groß das Haus war, das reichte nicht mehr aus. Die Leute waren sozusagen drumrum. weiß nicht, ob sie dort alle was hörten. Auf jeden Fall war es so viel, jeder versuchte reinzukommen. Und ihr wisst ja, wie das dann ist. Wenn alle versuchen, in einen, zur gleichen Zeit in einen Saal zu kommen, bildet sich vor der Tür Stau. Ja? Und wenn keiner mehr reingeht, bleibt der Stau. Man steht im Pulk vor der Tür. Das hält Jesus nicht ab zu predigen und offensichtlich hat er das so gut und auch so laut getan, dass die Leute draußen nicht weggingen, sondern blieben. Vielleicht auch blieben, weil sie hofften, dass was passiert. In der gleichen Geschichte, die bei Lukas überliefert ist, lesen wir einen interessanten kleinen Satz, dass der Geist Gottes, die Kraft Gottes mit Jesus war und etwas tun, heilen wollte. Das gibt also sozusagen in der Nachsicht Lukas schon den Hinweis, dass Jesus offensichtlich selber spürte und auch die Leute spürten, da ist Gegenwart, Präsenz Gottes in besonderer Weise an dem Tag da. Eine andere Grenzüberschreitung ist, so will ich mal sagen, dass dort ein Mensch gebracht wird und dass die vier Freunde ihn überhaupt dorthin tragen. Man hat einen guten Freund, meistens geben sie einem guten Ratschläge, aber hier empfinde ich jetzt nicht im Bösen, sondern im Guten. Da tun sich vier Freunde zusammen, schnappen sich den Gelähmten, sie haben offensichtlich von Jesus gehört. Ich weiß nicht, es wird nicht gesagt, ob der Gelähmte sie angeheuert hat. Es wird nicht gesagt, ob der Gelähmte sie gebeten hat, sie möchten ihn doch dorthin tragen. Oder ob vielleicht die Freunde gesagt haben, jetzt ist Schluss mit lustig. Also wir haben uns gesagt, der Jesus ist in der Nähe, jetzt schnappen wir dich, jetzt tragen wir dich dahin, mal gucken, was passiert. Ja? Also das ist auch so eine Situation, man kann es, als hier wird eine Grenze, die Freundschaft ist schon mal jedenfalls richtig fett. Das ist schon interessant, dass die vier ihn schnappen und dann die nächste Grenzüberschreitung. Man hätte sagen können, ja, Mensch, wir haben es versucht, jetzt ist voll, wir kommen nicht durch, wir können uns überlegen, ob wir warten, aber keine Ahnung, ob was bringt. Und offensichtlich, sage ich mal, war ein Heimwerker, ein Handwerker unter ihnen. So einer aus der Abteilung, nix da. Ne? Geht nicht, gibt nicht. Es gibt ja so Leute, das finde ich immer so faszinierend. Da, wo ich dann resigniere, kommt irgendeiner auf die Idee und zack, ja, nee, wir machen das jetzt so. Jedenfalls weiß er, wo die Treppe ist. Die israelischen Häuser hatten in der Regel an der Außenwand eine kleine Treppe, auf der man hochgehen konnte und dann oben auf den Söller, je nachdem wie stabil das Dach war, gab es dort noch Trockenfläche, Liegefläche für Getreide oder dergleichen, Vorratsfläche. Und man hatte auf jeden Fall das Dach oben noch zur Verfügung. Stabil genug, um mindestens vier Männer und den Kranken zu tragen. Die haben also dann losgelegt und haben gewusst, was sie machen müssen. Sie machen als Grenzüberschreitung, ist ja nicht ihr Eigentum, ein Loch in die Decke. Der Eigentümer, der vielleicht unten neben Jesus sah, hat sich gewundert, dass plötzlich der Putz bröckelt. Ja? Was machen die denn da? Sie decken das Dach ab und zwar so groß, dass der Kranke runtergelassen werden kann. Nicht senkrecht, er wäre ja abgerutscht, sondern sie haben ein richtig großes Loch da oben bloßgelegt, freigelegt, um ihn zwischen den Sparren wahrscheinlich dann auch ablassen zu können. Eine Grenzüberschreitung, die sozusagen den Kranken direkt vor die Füße Jesu platziert. Und dann guckt Jesus sich die Szene an. Ich vermute mal, wir haben da gar nicht so eine Vorstellung von. Ich vermute mal, dass ein breites Grinsen ins Gesicht gestellt war. Als er das sah, so im Sinne von, auf was für Ideen die Leute kommen. Und dass er das dann sieht. Vier Männer gucken ihn vom Dachboden an. Vier Männer mit hoffnungsvollen, flehenden, glaubensvollen Augen. Vier Männer und der Kranke selbst, der gar nicht so richtig weiß. Ich weiß nicht, wie der geguckt haben kann. Flehentlich, wahrscheinlich auch bittend. Und aus all den Augen, die Jesus angucken, spricht so die Sehnsucht, wenn einer diese Situation verändern kann, dann du. Wenn einer das Wort sagen kann, steh auf, dann du. Glaube, der sich in ihren Augen flehentlich stumm äußert, wird nichts erzählt, dass sie irgendwie ein Lied gesungen hätten oder da so, keine Ahnung, nichts. Der Kranke sagt auch nichts. Jesus sagt, als er ihren Glauben sah, zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir hatten es ja letzte Woche so davon, es gibt so eine Seite an Jesus, die immer wieder frisch und neu verblüfft. Und das ist auch wieder so eine. Da kommt einer, der gelähmt ist. Er wird von Freunden gebracht, weil er gelähmt ist und nicht selber kommen kann. Er wird abgelassen zu den Füßen Jesu, damit er doch hoffentlich ihn heilt. Und Jesus guckt ihn an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir hören ja heute anders als die Leute da. Wir hätten gesagt, also bei uns ist ja die Wirklichkeit eher so, naja, die Sünden vergeben, das geht schon mal locker. Jemandem zu sagen, sind deine Sünden vergeben, diese Vollmacht hat Gott seinem Volk in die Hand gelegt. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Aber zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, das ist für uns wahrscheinlich die schwierigere Übung. Jesus sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten reagieren eigentlich sozusagen systemtreu. Die reagieren biblisch gut sortiert. Die reagieren nicht unbiblisch. Die fragen erstmal, wer ist denn das? Was ist denn hier los? Was geht hier ab? Haben die vielleicht heute neumodisch formuliert gesagt. Der lästert. Das hätten sie vielleicht nicht sofort sagen sollen. Aber wer kann Sünden vergeben außer Gott? Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und wir können es heute ja auch nur, weil Gott uns durch Jesus Christus diese Vollmacht in die Hände gelegt hat. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Hey, hallo, was maßt er sich an? In der Antwort, die Jesus gibt, finden wir also eine Grenzüberschreitung. Jesus überschreitet die Grenze des Üblichen, was sonst oder so ein Rabbi tun kann oder tun könnte. Er überschreitet die Grenze und vergibt unaufgefordert diesem Mann seine Sünden. Und die Schriftgelehrten, die denken sich sozusagen ihren Teil. Und die nächste kleine Grenzüberschreitung wäre die, dass Jesus ungefragt das, was in ihren Herzen vorgeht, öffentlich macht. Also nichts mit Datenschutz im Inneren, sondern Jesus bringt ans Licht und stellt ins Licht, was sie denken. Und sagt, was denkt ihr da an eurem Herzen? Was ist denn leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, oder ihm die Sünden zu vergeben? Und dann überschreitet Jesus nochmal eine Grenze. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er dann zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Die Grenzüberschreitung liegt darin, dass Jesus einen alten, sozusagen alttestamentlichen, prophetischen Titel, der Menschensohn, auf sich bezieht und sich damit identifiziert. Und eigentlich sagt, ich bin der Menschensohn, ich bin der, von dem der Prophet Daniel kündet und redet. Ich bin der, der von Gott gesandt ist und der Macht hat, Gericht zu halten, und dem eines Tages alle Macht gegeben wird, sodass alle Völker ihre Knie vor mir beugen können, im Himmel und auf Erden. Also er setzt neben der Sündenvergebung noch, wenn wir so wollen, einen drauf oder daneben und sagt, ich bin der Menschensohn. Aber damit ihr wisst, dass der Menschensohn diese Macht hat, Vergebung der Sünden und später dann das Gericht zu halten, das ist Qualifikation, das ist sozusagen Hinweis, prophetischer Hinweis aus dem Danielbuch auf das, was der Menschensohn im Wesentlichen sozusagen ihn ausmacht. Und Jesus sagt, das bin ich. Und ich habe die Macht, Sünden zu vergeben, und ich habe auch die Macht zu heilen. Und dann sagt er zu dem Kranken, steh auf, nimm deine Bahre und geh heim. Und der stand auf und ging heim. Und alle waren schier verwundert. Grenzüberschreitungen. Wir haben in diesem kleinen Abschnitt auch noch einmal diese Grenzüberschreitung, dass sozusagen der normale Glaube, überschritten wird und sozusagen eine Besonderheit hinzukommt. Ich will es mal so sagen, wir sehen Glaube, der trägt. Da kann man jetzt wunderbar mit dem Wort spielen, mit der Formulierung. Glaube, der trägt. Nicht nur Glaube, dem ich sozusagen habe und dem Jesus entgegenbringe. Nicht nur mein persönlicher Glaube, der sozusagen in der Gegenwart und in der Hand Jesus für mich geistig und geistig Rettung bedeutet, Erlösung, Vergebung meiner Sünden, sondern ein Glaube, der auch andere in ihrer Not trägt. Glaube, der in Aktion kommt. Glaube, der sozusagen sich mit dem Glauben anderer verbindet und gemeinsam sich eins macht in einer Sache. Etwas, was nicht sozusagen selbstverständlich ist. Es begegnet uns hier. Sie tragen ihn hinauf auf das Dach, nehmen die Mühe auf sich, lassen ihn durch das Dach. Ihr Glaube gemeinsam, ihr gemeinsamer Glaube beeindruckt Jesus und veranlasst ihn zu den Sätzen, die er dann dort sagt. Welche Grenzüberschreitung gibt es hier noch, die ist so ein bisschen versteckt? Ich habe so gedacht, wie mag es einem Menschen, der lange Zeit gelähmt war, gehen, wenn er, wir sagen das neutral, geheilt wird? Er war gelähmt. Wir können jetzt gegenlesen, jetzt ist er beweglich. Er war versorgt, indem andere für ihn sorgten. Jetzt muss er lernen, sich selbst und andere zu versorgen. Er muss es lernen, sozusagen aufzustehen. Er hatte sich eingerichtet, sozusagen, auf sein Schicksal und in seinem Schicksal. Und das auch wieder in einem sogar wie doppelten Wortspiel. Er hatte sich eingerichtet auf seine Situation. Er hatte sein Möbel zum Liegen dabei. Er war eingerichtet, er war gelähmt, er konnte sich nicht bewegen. Und dann diese Grenzüberschreitung, dass er sozusagen lernen muss, die Grenze des Gewohnten, die Grenze dessen, woran er sich all sein Leben auch unfreiwillig hatte gewöhnen müssen, dass er selber nicht gehen konnte. Und für die alltäglichen Verrichtungen immer Hilfe brauchte, immer einen brauchte, der ihm etwas brachte, der ihn irgendwie trug oder der ihn begleitete, der ihm half. All das ist ein hohes Maß an Abhängigkeit, die er erlebt hat und auch wahrscheinlich wirklich erlitten hat. Aber darauf hat er irgendwann sozusagen sich einrichten müssen. Sich damit abfinden müssen. Nicht, weil das schön ist. Vielleicht gibt es, das ist jetzt die Herausforderung, jetzt in dem neuen Leben manchmal so den wehmütigen, verrückterweise Rückblick. Das war damals anders. Damals haben die Leute sozusagen mir das Glas Wasser gebracht. Jetzt muss ich aufstehen und es mir selber holen. Damals haben sie mich versorgt, jetzt muss ich selber auf den Markt. Damals haben sie mir Anteil gegeben an dem Ertrag ihrer Arbeit, nun muss ich selber arbeiten. Hier gibt es so eine Grenze, die das Leben gesetzt hat, eine Grenze, die vom, sagen wir, Schicksal oder sagen wir, von den Umständen in sein Leben gebaut wurde. Danach hat er sich nicht gesehnt, danach hat er nicht gefragt. Die waren einfach nur so da. So ist eben auch manchmal das Leben. Wir vergessen das oft. Manchmal hadern wir mit den Voraussetzungen und Gegebenheiten, die wir haben. Es ist so. Und da ist auch mitunter erstmal gar keine Schuld, gar keine Sünde. Das bringt uns an vielen Stellen überhaupt nicht weiter. Da zu fragen, warum. Sondern es ist so. Und in dieser Situation hatte sich dieser Mann eingerichtet. Die Freunde haben sozusagen mit ihrem Glauben die Gelegenheit ergriffen und sich überlegt, vielleicht geht es so aus, wenn wir nur nah genug an Jesus herankommen, dass er, dieser Rabbi, der Macht und Kraft hat, Menschen zu berühren, dass er etwas tut. Und in der Tat, Jesus sagt dieses Wort, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dieses Wort allein wäre sozusagen nur Lebenshilfe. Ein, sage ich mal, mittelschweres Wunder für einen Menschen, der gelähmt ist, jetzt kann er wieder gehen, gut. Aber Jesus gibt dem Ganzen noch einen bedeutungsvolleren Rahmen, indem er eben diese Geschichte anders in Gang bringt, indem er deutlich macht, dir sind deine Sünden vergeben, darum geht's. Ob du biblisch und wissenschaftlich gesund ernährt bist, wer stirbt, ist auch ganz tot. Egal, wie er gegessen hat vorher. Sicherlich ist das bedeutsam und das kann man, da kann man drauf achten. Aber entscheidender ist doch eigentlich, ob wir gerettet sind, ob wir erlöst sind, ob wir herausgerissen sind aus dem Gericht, ob unsere Sünde vergeben ist. Und das hat Jesus hier den Zuhörern und diesem Mann auf der Bahre auch noch einmal deutlich gemacht. Entscheidend ist für dich nicht, ob du gehen kannst. Entscheidend ist, ob du mit mir und bei mir in der Ewigkeit zusammen bist. Es geht um Ewigkeit, um ewiges Leben. Nicht nur um Lebensqualität hier, es geht um ewiges Leben. Das ist die erste Priorität, die Jesus auf seinem Herzen hat für die Zuhörer und für diesen Menschen. Und hat dann in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, um ihnen zu sagen, wer er ist, um auch ihnen zu sagen, wie Gott ist, um auch ihnen zu sagen, dass Gott Macht hat, Sünden zu vergeben, ja, und dass diese Macht nun in seinen Händen ist, ja, und dass Jesus als der erwartete Messias und Menschensohn der ist, der sie erlösen und erretten wird von der Schuld und Sünde, das hat Jesus ihnen demonstriert, ihnen noch einmal zeichenhaft vor Augen gestellt. Ja, ich habe Macht, Sünden zu vergeben. Und fast seelsorgerlich, damit ihr sozusagen glauben möchtet, dass ich diese Macht habe, sagte er dann zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Von den Menschen, die dort waren, wird berichtet, dass es sie völlig verspult hat. Sie waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott, das haben wir noch nie gesehen. Mir fiel ein, wieder Lied, die Toten Hosen, was singt man in so einer Situation? An Tagen wie diesen, da wünscht man sich Unendlichkeit. Schon Goethe hat gesagt, verweile Augenblick, du bist so schön. Das ist doch mal, da wird jemand geheilt. Da steht ein Gelähmter auf. Und alle preisen Gott und loben Gott. Halleluja, preis dem Herrn. Ich weiß nicht, was man damals gesungen hat. Ich kenne keine Hitparade von damals, aber ja. Oh, das möchte doch immer so sein und immer so bleiben. Das ist doch wunderbar. Ein geöffneter Himmel. Er ist aufgestanden. Ja, er ist aufgestanden. Er ist auch nach Hause gelaufen. Aber er hat dann auch lernen dürfen und ein Stück vielleicht auch vielleicht lernen müssen, nun Gewohnheiten zu verändern. Er hat lernen dürfen und müssen, mit dem Stück Himmel im Herzen sein Leben neu zu gestalten. Aufstehen. Aufstehen nicht nur zum Weggehen mit der Bahre, sondern aufstehen aus dem Gewohnten. Aufstehen aus dem, woran ich mich gewöhnt habe. Und an der Stelle in der Predigt und an der Stelle im Nachdenken über den Text bin ich so ein wenig hängen geblieben. Und habe mich gefragt, wie viele Dinge in meinem Leben gibt es und wie viele Dinge in unserem Leben gibt es und wie viele Dinge auch im Leben unserer Gemeinde gibt es, an die wir uns gewöhnt haben, die uns aber lähmen. An was denke ich da in meinem Leben? Woran habe ich mich gewöhnt? An wie viele Sätze, die ich mir selber sage, habe ich mich gewöhnt, die mich entmutigen? Hat doch alles keinen Sinn. Nicht schon wieder. Morgen ist Montag, morgen beginnt das Elend. Warum beginnt nicht morgen die Woche des Jubels? Wieso das Elend? Sei froh, dass du Arbeit hast in diesen Zeiten. Welche Sätze gibt es in mir? Welche Gewohnheiten habe ich? Wo gibt es Beziehungen, von denen ich glaube, die sind so, die bleiben so, die nehme ich mit in die Ewigkeit? Und da wird der Himmel ganz dunkel, ganz düster, weil man denkt, meine Güte, ich weiß gar nicht, ob ich in den Himmel will, wenn der mitkommt. Oder? Wir hoffen, dass Gott uns neu schafft. Hoffentlich klappt's. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir uns sozusagen, wo wir uns eingemauert haben, wo wir da niederliegen, die uns lähmen. Gewohnheiten, kleine Schulden, kleine Sünden, die uns bewegungslos machen oder zumindest nur eingeschränkt beweglich. Aufstehen. Nimm dein Bett, nimm deine Bahre, nimm deine Einrichtung, auf die du dich selbst so eingelassen hast, in der du so verwurzelt bist mit deiner, sage ich mal, mit deiner Gewohnheit. Nimm das, was dich so fixiert. Nimm das, was dich so bindet und bring es zu Jesus. Steh auf. Und dann braucht es Glauben. Wozu soll ich das tun? Es ändert sich ja doch nichts. Wozu? Ein gutes Argument wäre dann zu sagen, dann bleib halt liegen. Das kennst du schon. Zieh die Decke über den Kopf. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man sich täuscht morgens um 5, weil man die Zeitumstellung verpennt hat und 2 Wecker klingeln und man dann einmal denkt, oh cool, ich kann noch mal die Decke über den Kopf ziehen. Und es wird so schön warm. Man gewöhnt sich. Es ist so, das kennt man. Jesus konfrontiert uns und diesen Gelähmten mit diesem Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der Gelähmte musste etwas tun, was er in so einer Situation, er hat es ja nicht trainiert, im Glauben aufstehen und gehen. Das ging ja nie. Es gab ja keine Erfahrungswerte. Man könnte sagen, ah, du hast gut reden. Ich lieg, nicht du. Ja, wir kennen die ganzen Argumente. Aber Jesus sagt ihm diesen einen Satz und ich vermute, er guckt ihn an. Wenn Jesus einen anguckt, die Augen machen lebendig. Da sieht man Wärme und Liebe und Zuwendung. Diese Augen haben eine Qualität, die etwas so von dem Licht und der Kraft Gottes, aus Gottes Welt rüberbringen. Der Gelähmte versucht vielleicht, sich zitternd aufzurichten und merkt mit jedem Versuch, dass er in der Tat zumindest ins Sitzen kommt. Er merkt vielleicht, dass es kribbelt. Keine Ahnung. Er merkt, dass der erste kleine, zaghafte Versuch, wenn auch vielleicht zitterig, gelingt. Und er richtet sich auf. Und je mehr er sich aufrichten kann, glaube ich, desto fröhlicher und schneller werden auch seine Bewegungen. Und dann nimmt er sein Bett und geht und lässt eine lobende und preisende und jubelnde Menge zurück. Aufstehen. Aufstehen im gewohnten Leben für sich persönlich, das bedeutet vielleicht doch nochmal das Gespräch suchen mit jemandem, mit dem ich reinen Tisch machen kann. Manchmal wieder aussprechen, mal wieder das Herz auf den Tisch packen und sich neu von Jesus Christus in gemeinsamem Gebet mit jemand anders Vergebung und Zuspruch von Christus abholen, beichten, sein Herz öffnen, die Sorgen und die Nöte auf den Tisch legen. Vielleicht ist es auch so, dass wir aufstehen und noch einmal zu jemandem gehen und mit ihm noch einmal die ausweglose Lage des eigenen Lebens, da wo man den Eindruck hat, hier sitze ich wirklich fest, noch einmal gemeinsam vor Gott zu tragen. Es gibt nicht nur ein Fürbitten oder Fürbeten. Ich glaube, es gibt auch ein Fürglauben. Und das haben wir hier gesehen. Dass es da manchmal Menschen gibt, die für meine, deine Situation, die so ausweglos zu sein scheint, Glauben haben. Und man denkt, nee, wirklich? Und wenn man die dann vielleicht beten hört und die sogar noch ein Bibelwort haben, dann kann einem ganz heiß werden. Weiß ich, ob er das kennt, weil man dann mit einem Mal spürt, da kommt tatsächlich so etwas wie neue Hoffnung in das Herz. Da kommt tatsächlich eine neue Zuversicht ins Herz, es könnte sich etwas ändern. Da kommt tatsächlich Kraft und Entschlossenheit zurück, nicht stehen zu bleiben, sondern noch einmal den Weg auf sich zu nehmen. Wir finden im Neuen Testament die Formulierung, dass man nicht nur ein oder zwei oder drei Meilen, also mehr als man verpflichtet ist zu gehen, geht, also eine Meile mehr als notwendig, sondern dass man vielleicht entdeckt, dass Gott einem Kraft und Mut und Zuversicht gibt, die dritte und vierte oder vielleicht auch die fünfte und sechste Meile zu gehen. Ja, ich weiß, er erklärt uns selten, warum das gut sein soll. Er sagt selten, wozu dann sozusagen diese neue Anstrengung dient und ob am Ende die gewünschte und erhoffte gesegnete neue Beziehung irgendwie steht. Das wissen wir nicht. Aber wenn die Ermutigung und die Kraft zum Aufstehen und zum neuen Aufbruch von Christus kommt, in mein Leben gesprochen wird, lohnt es sich zu gehen, weil er sieht, was für mich gut ist. Und es ist dann eine Frage des Glaubens und Vertrauens zu ihm, zu sagen, okay, wenn du mir Kraft gibst, wenn du mir ins Herz Hoffnung gibst, wenn du mich aufstehen lässt, dann gehe ich. Die Themen sind vielfältig. Das kann eine Beziehung sein, es kann ein theologisches Thema sein. Ich habe schon so oft darum gebetet, ja, dann bleib vielleicht dran. Der hat auch wahrscheinlich oft gebetet und dann auf diesen Tag gewartet. Es gibt eine parallele Geschichte der Heilung eines Gelähmten, anderer Ort. Johannes überliefert eine ähnliche Geschichte eines Gelähmten am Teich Bethesda. 38 Jahre hat er dort gelegen. 38 Jahre gewartet. 38 Jahre. Teilweise erlebt, wie andere Leute geheilt wurden und er noch nicht mal die Möglichkeit hatte, zum Wasser zu kommen. Und Gott berührt ihn. Und auch derjenige musste lernen zu leben. Wieder sozusagen das Leben zu gestalten mit neuer Kraft, mit neuer Hingabe. Aufstehen aus dem Gewohnten. Und ich lade uns ein, einfach auch einmal diese Hinwendung sozusagen, dieses Aufstehen zu verlängern, ganz konkret in diese Überlegung, wir wollen am Buß- und Bettag etwas tun, was wir von der Tradition in unserer Gemeinde so noch nicht gemacht haben. Wir wollen an Buß- und Bettag einen Buß- und Bet-Gottesdienst haben. Man kann ja auch, wenn man in der Orthographie, in der Rechtschreiblehre nicht so ganz fit ist, ist das ja auch ein Buß- und Betttag. Ist auch nicht schlimm, wenn das so wäre, weil dann könnte es sein, dass Gott uns an dem Tag sagt, nimm dein Bett, steh auf und geh. Ich will was verändern. Der Buß- und Bettag als ein Tag, wir hatten ja im Sommer das Bibel-Plus-Thema mit den 7-Cent-Schreiben, wir haben das vorgestellt, dieses mögliche, ganz vorsichtige 8-Cent-Schreiben, diese Frage und Überlegung, was gäbe es von Gott, was er sich an uns und bei uns verändern wünscht. Wo sind Dinge, die bei uns gut sind, aber wo sind auch Dinge, wo wir aufstehen sollten, um uns neu in eine andere Richtung zu bewegen? In Bewegung kommen, aufstehen, das Ruhekissen der Vergangenheit mitnehmen und sich aufmachen in ein neues Land mit Jesus. Ich lade uns ein, an dieser Stelle, an diesem Punkt, wirklich einmal mit dabei zu sein. Wer trägt mit am Buß- und Bettag die Bahre? Wer trägt mit uns vor Gott, so dass Christus zu uns das Wort sprechen kann, dir ist die Schuld vergeben. Nimm du dein Ruhekissen und geh. Wer trägt mit? um dort sozusagen vor Jesus dieses Wort zu hören, das uns vergeben wird, dass wir neu durchstarten können, dass wir etwas zuklappen können an Kapiteln aus der Vergangenheit, um unsere Hände frei zu haben für das Gute und Schöne, das Gott uns anbietet in diesen Tagen. Der Gelähmte musste es lernen, neue Wege zu gehen. Auch wir würden dann lernen müssen, es anders zu machen als bisher. So schwer ist es nicht. Er hat ja viele Menschen um sich herum gehabt, die haben es schon anders gemacht. Die konnten ja laufen, die konnten einkaufen, die konnten kochen, die konnten sich versorgen. Davon kann er profitieren. Wir auch. Es gibt Menschen, die sind schon unterwegs. Und wir könnten an der einen oder anderen Stelle sicherlich dann auch den nächsten Schritt gut identifizieren, den wir gehen sollen. Buß- und Bettag wäre der Tag, wo wir uns selbst mit anderen gemeinsam hintragen in die Gegenwart Gottes, damit wir dort den Satz hören, dir ist deine oder euch ist eure Schuld vergeben. Buß- und Bettag, wir beten und kehren um von Wegen, die nicht gut sind, die wir auch als nicht gut identifiziert haben, von Haltungen, die uns nicht gut tun und anderen auch nicht, damit wir neue Wege gehen und Gott uns darin segnen kann. Dazu lade ich uns ein und dazu möge Gott uns Gnade geben. Amen.